Ohne Salz ist das Leben nicht süß. Ich weiß nicht, wie deine Küche zu Hause aussieht, dein Gewürzschrank zu Hause aussieht, ob du dich mit Gewürzen auskennst, ob du regelmäßig ganz exotische Dinge verwendest, nicht einfach nur Vanille, sondern immer aus der ganzen Vanilleschote und so weiter. Aber immer wenn ich an Salz denke, und das trifft auch heute zu, da muss ich sofort an Mission oder Evangelisation denken. Das ist ein Begriff, ein Gewürz, das Jesus verwendet, um zu beschreiben, was der Auftrag seiner Jünger ist. Aber immer wenn ich über Mission und Evangelisation nachdenke, und vielleicht geht es dir heute Morgen ja ganz genauso, dann kommen verschiedene Gefühle in mir hoch und fangen an, sich zu regen. Manchmal sind es Schuldgefühle. Und ich denke, ja, ich weiß, Mission und Evangelisation, das gehört dazu, aber irgendwie kommt das viel zu wenig vor in meinem Leben. Manchmal ist es aber auch Motivation. Und ich sage, jawohl, Mission und Evangelisation, das ist etwas, das Gott heute ja noch tut und heute noch Menschen anspricht. Manchmal ist es Resignation. Und ich denke mir und sage, also das hat nicht funktioniert. Das habe ich so oft ausprobiert, aber es hat einfach nicht funktioniert. Gott macht das noch, zwar nicht durch mich, aber er macht es immerhin noch. Manchmal ist es aber auch Begeisterung pur und ich sage, jawohl, Gott verändert Menschen bis heute, Gott ist dran, er transformiert ganze Gesellschaften, ganze Ortschaften und das ist doch absolut genial. Das ist so dieser Cocktail von Gefühlen, der so manchmal in mir hochkommt, wenn ich über Evangelisation nachdenke. Und vielleicht geht es dir ja heute Morgen ganz genauso. Vielleicht denkst du dir, oh Mann, jetzt kommt wieder so eine Predigt, so mit dem Hammer von oben drauf, sollten wir nicht alle ein bisschen evangelistischer leben? Ich hoffe, dass das nicht so eine Predigt wird. Und ich hoffe, dass wir in den Worten von Jesus eine ganz andere Botschaft hören werden. Jetzt ist es ja so, dass wir als Christen, und ich glaube, das geht jedem so, ein unterschiedliches Bild von Mission und Evangelisation im Kopf haben. Der eine denkt an Billy Graham, wie es heute Morgen angeklungen ist. Der nächste denkt vielleicht an Traktate verteilen. Aber ich glaube, beinahe jeder, der gläubig ist, wird Matthäus 28 kennen, wo Jesus sagt, geht hin in alle Welt, den sogenannten Missionsbefehl. Man weiß das, man kennt das, manch einer wird auch Apostelgeschichte 1, Vers 8 kennen, wo es heißt, und ihr werdet meine Zeugen sein. Dass wir den Auftrag haben, ich glaube, das steht nicht zur Debatte. Aber wie wir diesen Auftrag leben können, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Wie können wir diesen Auftrag leben? Und da nehme ich mir gerne die Christen der Urgemeinde zum Vorbild. Wie war das? Sie nutzten ihre natürlichen Kontakte, um anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Das funktionierte so gut, diese Strategie funktionierte so gut, dass es keine 200 Jahre dauerte, bis das Christentum im gesamten Römischen Reich vertreten war. Da heißt es zum Beispiel von Tertullian, einem Theologen, der 225 gestorben ist, nach Christus, er sagt, wir füllen ihre Städte, Inseln, Lager, ihren Palast, Senat und Forum. Ihnen haben wir lediglich ihre Tempel überlassen. Origenes, ein anderer Theologe, der in Ägypten gewirkt hat, der um die ähnliche Zeit gelebt hat, auch bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts hinein. Er sagt, in ganz Griechenland und unter den barbarischen Völkern gibt es Zehntausende, die zugunsten des Gesetzes Mose und des Wortes Jesu Christi ihre Landesgesetze und ihre traditionellen Götter verlassen haben. Und dies, obwohl man sie dem Hass der Götzendiener und gar dem Tod aussetzte. Wow, was für ein Zeugnis. Und die Geschichte zeigt, dass überall dort, wo diese Gläubigen, diese jungen Christen hingekommen sind, manchmal auch gezwungenermaßen durch Verfolgung, Gemeinden entstanden sind. Sie haben ihren Geschäftspartnern von Jesus erzählt. Sie haben beim Einkaufen über Jesus gesprochen. Mütter haben mit ihren Kindern auf dem Spielplatz in Thessaloniki den anderen Muttis von Jesus erzählt. Und so weiter. Das war eine gelungene Sache. Auf diese Art durchdrang das Evangelium das Römische Reich in gerade mal 6 Generationen. Gewaltig, genial, großartig. Aber wie ist das möglich? Wie gelingt uns das denn heute? Wie können wir heute einen evangelistischen Lebensstil leben? Und ich möchte uns einladen, einen Bibeltext aufzuschlagen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, von Vers 13 bis 16 lese ich. Matthäus 5, ab Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Für mich ist das ein absolut faszinierender Text, weil Jesus in diesen zwei Bildern, nämlich Salz und Licht, sowohl den Auftrag als auch die Strategie vermittelt, die es braucht, um diesen Auftrag auszuführen. Das heißt also, Jesus sagt uns nicht einfach nur, das und das sollt ihr tun als meine Jünger. Er gibt auch eine Antwort darauf, wie wir das tun können. Für mich ist das absolut genial. Jesus lässt uns da nicht im Regen stehen, lässt uns nicht im Dunkeln tappen, wie wir diesen Auftrag ausführen können. Er tut das eben mit diesen zwei Bildern, Salz und Licht. Jetzt kommt man als Ausleger, wenn man diesen Text auslegen möchte, schnell an seine Grenzen. Das Haus ist stabil, keine Angst. Man kommt schnell an seine Grenzen, denn wenn man beginnt, die Bedeutung von Salz einmal zu untersuchen und versucht, das herauszufinden, was hat Jesus mit Salz gemeint, da stellt man schnell fest, man kann es nicht mehr bis ins kleinste, letzte Detail mit Bestimmtheit sagen. Schlägt man den einen Kommentar auf, bekommt man eine Antwort. Schlägt man den nächsten Kommentar auf, bekommt man eine zweite Antwort. Und insgesamt bekommen wir in der Auslegung 3 Antworten für die Bedeutung von Salz. Ich finde das aber nicht weiter schlimm, denn alle 3 Bedeutungen haben mit der Strategie, mit dem Auftrag und der Umsetzung zu tun. Warum nämlich? Die erste Funktion des Salzes: Salz macht durstig. Salz entzieht seiner Umgebung Feuchtigkeit und Wasser. Nicht umsonst gehen Kneipen, Bars und so weiter, gehen sehr großzügig mit salzigen Nüssen, mit Salzgebäck um, weil je mehr man konsumiert, desto durstiger wird man. Man bestellt immer mehr und trinkt auch immer mehr, weil Salz durstig macht. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich darüber lese, wenn das so funktioniert. Also Salz macht durstig. Salz macht durstig. Menschen, die eng mit dem Heiligen Geist verbunden leben, die verstanden haben, dass sie von Gott begnadigt wurden und in dieser andauernden Gnade leben dürfen, lösen manchmal diesen geistlichen Durst aus. Wenn wir als solche Menschen unterwegs sind, werden wir Durst auslösen, weil die Welt um uns herum Durst hat nach genau diesen Dingen. Es ist die Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme, nach Bedeutung, nach Sinn, nach Hoffnung, nach Zukunft. Das liegt tief in uns verborgen. In der Bibel heißt es, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Die Bibel vermittelt uns ein Bild vom Menschen, das sagt, der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Aber seit dem Sündenfall liegt dieses Ebenbild in Trümmern. Es liegt ein Scherbenhaufen da, aber die Sehnsüchte bleiben nach diesem Ewigen, nach dieser Zukunft und Hoffnung. Und auf diesen Durst dürfen wir eine Antwort sein. Salz macht durstig. Wer so lebt, der löst Durst aus in Menschen, die so einen Menschen, die einen salzigen Menschen anschauen. Was hat der, was ich nicht habe? Woher kommt seine innere Sicherheit? Woher nimmt er die Kraft, mit seinen Überzeugungen so alleine dazustehen und gegen den Strom zu schwimmen? Menschen sehnen sich und haben Durst nach diesen Dingen. C.S. Lewis sagte, Gott legt keine Sehnsucht in unsere Herzen, für die es nicht auch eine Erfüllung gibt. Und diese Erfüllung begegnet uns am Kreuz von Jesus Christus. Salz macht durstig. Und wenn wir salzig sind und wenn wir als jemand leben, der diese Erfüllung am Kreuz von Jesus Christus gefunden hat, dann wird das Durst auslösen bei den Menschen, die uns umgeben. Zweite Funktion von Salz: Salz schützt vor Zerfall. Die Zuhörer von Jesus kannten keine Kühlschränke, aber mit Salz konnte man Fleisch haltbar machen, indem man es pökelt, mit Salz einreibt. Man konnte es so konservieren. Also man hat sich diese wasserentziehende Funktion des Salzes zunutze gemacht. Man hat eben diesen Schinken richtig schön eingerieben, die Feuchtigkeit wird aus dem Fleisch rausgezogen und so wird Fleisch haltbar, richtig lange. Salz schützt vor Zerfall. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann sagt er damit auch, meine Jünger sind Menschen, die den Zerfall und Verfall von Gesellschaften ein Gegengewicht geben. Salz schützt vor Zerfall. Wer mit Jesus lebt, wird sich nicht dem Moralkodex der Gesellschaft einfach anpassen. Wenn jemand Christ wird, wird das Wertesystem neu geordnet. Wer Christ ist, der wird dafür eintreten, dass nicht die perfekte DNA darüber entscheidet, ob ein Kind lebenswert ist oder nicht, sondern dass es Gott ist, der sagt, jedes Leben ist in meinen Augen wertvoll. Wenn ich Salz bin, dann werde ich mich dafür einsetzen, dass die Ehe bestehen bleibt. Wir als Salz werden wir uns für den Erhalt des Planeten einsetzen. Wir werden gegen Rassismus auftreten. Wir werden ein Wertesystem leben, das anders ist als das, was in der Welt vorherrscht. Salz schützt vor Zerfall. Die dritte Funktion, Salz macht Fades wieder geschmackvoll. Salz als Gewürz. Ich glaube, das kennt fast jeder. Wenn man eine Suppe löffelt oder irgendein Gericht versucht zu sich zu nehmen und das ist irgendwie fade, irgendwie ist es nicht, man kann kaum einen Geschmack von dem anderen unterscheiden, es ist so ein Einheitsbrei, dann reichen ein paar Drehungen an der Salzmühle und schon entsteht eine Geschmacksexplosion in unserem Mund. Salz macht Fades wieder geschmackvoll. Wenn Christen ihren Glauben authentisch und unerschrocken leben, werden sie anecken. Menschen werden aufhorchen. Sie bekommen ganz spitze und große Ohren. Christen werden immer wieder für Überraschungen sorgen, indem sie sagen, also ich sehe das ganz anders. Ich habe da einen anderen Standpunkt. Darf ich dir das mal erklären? Sie passen sich nicht an, sie fordern mit ihren Überzeugungen heraus. Sie streuen Salz in die Suppe des menschlichen Daseins. Ich finde das genial und ein schönes Bild. Salz als Bild für unseren Auftrag, aber auch für die Art und Weise, wie wir diesen Auftrag leben können. Und hier seht ihr so eine Gleichung bzw. eine Rechnung, die wir im Laufe dieser Predigt entschlüsseln wollen. Salz in seiner dreifachen Funktion. Salz schützt vor Zerfall, Salz macht Fades wieder geschmackvoll und, was war das dritte nochmal? Salz macht durstig, ihr seid noch da, das ist gut. Das ist zusammengefasst hier. HE und HE bedeutet hochgradig echt. Hochgradig echt. Das bedeutet nicht Salzsäure, hochkonzentriert, was alles, was damit in Berührung kommt, wegätzt, sondern hochgradig echt. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann spricht er über Echtheit, dann spricht er über ein neues Wertesystem, dann spricht er darüber, dass Christen eben Salz sind und wieder einen neuen Geschmack in die Gesellschaft hineinbringen. Hochgradig echt leben. Es gibt aber noch eine zweite Komponente. Und das ist dieses Element, das wir brauchen, um einen evangelistischen Lebensstil zu leben. Salz muss probiert werden, wenn es durstig machen soll. Ich muss es zu mir nehmen. Das Fleisch muss mit dem Salz eingerieben werden, damit der Schinken haltbar wird. Salz muss in die Suppe oder auf das Gericht, damit es seine Würze entfalten kann. Mit anderen Worten, es braucht UN, die unmittelbare Nähe, damit Salz seine Wirkung entfalten kann. Und das ist das zweite Element dieser Rechnung. Salz. Unmittelbare Nähe. Damit Salz kraftvoll sein kann, muss es Kraft haben. Jesus hat ja hier in unserem Text gesagt, dass Salz ohne Kraft sinnlos ist. Man kann es nicht wieder salzig machen. Es braucht Kraft. Es muss einen Unterschied machen. Und wie kann ich Salz für Menschen um mich herum sein? Indem ich Jesus erlaube, mich zu formen. Ich lasse ihn zu mir reden. Ich lasse zu, dass er mich verändert. Ich suche ihn im Gebet. Ich setze mich seinem Wort aus. Ich erlaube Jesus, mir diese hochgradige Echtheit zu schenken, indem ich mich in einer gehorsamen Haltung ihm zuwende. Ihm erlaube, in mein Leben hineinzureden. Und nach werde ich zu einem Menschen, der gerade leben kann in einer verdrehten Welt. Ein Mensch, der die tiefe Liebe und Annahme von Jesus erlebt hat. Und diese tiefe Liebe und Annahme von Jesus wird dich frei machen von dem, was andere über dich denken. Du wirst eine Freiheit erleben, die du vorher noch nicht kanntest. Und diese Freiheit wird zum Nachdenken anregen. Wie kommt es, dass der so gerade seine Überzeugungen leben kann? Wie kann er so salzig sein in einer faden Welt? Das geht nur, indem ich mir das von Jesus schenken lasse. Salz braucht aber den Kontakt, die unmittelbare Nähe. Wie geht das? Was bedeutet unmittelbare Nähe? Und ich möchte uns einladen zu 4 Schritten. Wie unmittelbare Nähe aussehen kann. Erstens, lerne die Menschen in deiner Umgebung kennen. Das ist der erste Schritt. Und dazu gibt es ein ganz einfaches Tool. Ich glaube, die meisten kennen dieses Spiel, oder? Dieses Spiel, das kennen die meisten. Ich möchte mal versuchen, dieses Tool anzuwenden auf den evangelistischen Lebensstil. Mal mal heute Nachmittag auf ein Blatt Papier genau so ein Kreuz. Und hier hinein kommt dein Haus mit Schornstein, wenn du möchtest. Und jetzt versuche einmal, diese Felder auszufüllen mit deinen Nachbarn. Wer wohnt rechts von dir? Wer wohnt links von dir? Sagen wir Lukas und Steffi. Lukas, hier wohnt Lukas und Steffi, hier wohnt noch irgendjemand, hier wohnt Tanja und Boris vielleicht. Also, ah nee, die kennen Jesus schon, okay, das Beispiel hinkt. Aber so kannst du einmal versuchen, diese Felder auszufüllen. Lerne die Menschen in deiner Umgebung kennen. Als zweiten Schritt, bring in Erfahrung, was ihre Nöte sind. Was brauchen sie? Was ist ihre Not? Vielleicht haben sie niemanden, der ihnen hilft, den Garten zu pflegen. Vielleicht haben sie keine Bekannten da, die mal auf ihre Kinder aufpassen. Und das ist nämlich dann der dritte Schritt. Beginne, ihnen zu dienen. Beginne, deinen Nachbarn zu dienen. Und als vierten Schritt, dadurch wird nämlich eine Beziehung entstehen. Man verdient sich quasi das Recht, mit ihnen über das Innenleben, das, was mich antreibt, meine Motive zu sprechen. Das ist der vierte Schritt. Erzähle, warum du das tust. Erstens, lerne die Menschen in deiner Nähe kennen. Zweitens, bringe in Erfahrung, was ihre Nöte sind. Drittens, diene ihnen. Und viertens, erzähle, warum du das tust. Ganz einfach, ganz schlicht. Du kannst irgendwas erzählen und dann sagen, an der Stelle hat mein Glaube mir geholfen. Ich wüsste nicht, wie ich das verarbeiten sollte, ohne an Jesus zu glauben. Wenn es darum geht, was man am Wochenende gemacht hat, also ich war im Gottesdienst und ich habe da einen genialen Satz gehört. Und das war's. Gib den Menschen Zeit, darauf zu reagieren. Unmittelbare Nähe. Was ich damit meine ist, dass wir unsere Häuser, unsere Türen öffnen sollten für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Kennst du deine Nachbarn? Weißt du, wer da wohnt? In deiner unmittelbaren Umgebung? Hast du sie mal kennengelernt? Für sie gebetet? Ihnen gedient? Wäre das nicht ein spannendes Experiment, einmal herauszufinden, wer überhaupt neben uns wohnt? Ich glaube, wir leben in einer Welt, die geprägt ist von Einsamkeit. Wir haben zwar soziale Netzwerke und Medien, aber die Einsamkeit wird immer größer. Und ich glaube, das ist eine Sehnsucht und eine Not, die überall vertreten ist. Und dieser Not und Sehnsucht können wir begegnen. Was für ein Experiment, wenn ich beginne, anderen zu dienen. Wenn ich Salz bin, dann werde ich anfangen, für meine Arbeitskollegen zu beten. Ich werde meine Nachbarn zum Essen einladen. Ich werde meine Türen öffnen für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, die immer noch mit Durst durch die Gegend laufen müssen. Manche leben natürlich in dieser unmittelbaren Nähe und die ist nicht gut für sie. Man hat den Eindruck, wenn sie tatsächlich Salz sind, dann lösen sie sich, ohne einen Unterschied zu machen, einfach in der Suppe auf. Es macht keinen Unterschied mehr. Damit das nicht passiert, brauchen wir ein drittes Element in unserer Rechnung. Und von diesem Element, das ist das zweite Bild, erzählt Jesus in Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das zweite Bild, das Jesus für seine Nachfolger verwendet, ist Licht. Er sagt, das Licht ist zum Leuchten da. Wer hätte das gedacht? Aber tatsächlich ist das nicht selbstverständlich. In einer Zeit, wo es keine Straßenlaternen gibt, keine Taschenlampen, keine Großbildschirme und Leuchtreklamen, war es meistens so eine Öllampe, ein kleines Tongefäß, das mit Öl gefüllt war. Da drin schwamm so ein Docht, der irgendwo rausguckte. Man zündete das an und stellte es auf einen Ständer. Erhaben, hoch, unverdeckt, damit es möglichst vielen Leuten Licht gab. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und was meint er damit? Es bedeutet, in Wort und Tat so unterwegs zu sein, dass man auf den Vater im Himmel, auf Gott, aufmerksam macht. Und ich möchte das hier mal beschreiben mit KK. Klare Kommunikation. Salz und Licht, das ist das zweite Element. Das heißt also, klare Kommunikation gehört unbedingt dazu. Wir kennen die Redensart, Licht in eine Sache bringen. Genauso sind Christen aufgerufen, mit ihrem Leben und mit ihren Worten Licht auf das Evangelium zu werfen. Darauf aufmerksam zu machen, dass da ein Gott ist, der die Menschen liebt. Dass da ein Gott ist, der ihre Sehnsüchte und ihren Durst stillen kann. Wir dürfen das in Wort und Tat tun. Wenn ich das Licht der Welt sein soll, dann ist es meine heilige Aufgabe zu erhellen. Dann werde ich mich bemühen, das Evangelium so deutlich wie möglich zur Sprache zu bringen. Ich werde versuchen, das Evangelium auf eine Art und Weise zu transportieren, die der andere verstehen kann. Liebe sucht nach einer Möglichkeit, verstanden zu werden. Wer an einen anderen tatsächlich liebt, der wird immer bereit sein, die Kommunikation so anzupassen, dass man verstanden wird. Liebe sucht einen Weg, sich verständlich zu machen. Klare Kommunikation. Wir brauchen das. Das ist das dritte Element. Hochgradige Echtheit, unmittelbare Nähe und klare Kommunikation brauchen wir, um zum maximalen Effekt zu kommen. Nämlich Menschen in Berührung zu bringen mit dem Evangelium. Und das ist doch nicht kompliziert. Das Evangelium ist nicht kompliziert. Man kann das Evangelium, und das haben wir an der Pasco dieses Jahr noch einmal deutlich zu hören bekommen, in einem einzigen Satz zusammenfassen. Und den werden wir heute Morgen zusammen lernen. Dieser Satz lautet, jetzt müssen alle gut zuhören, in mir selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt hätte. Aber in Jesus bin ich geliebter, als ich je gehofft hätte. Gehofft habe, Entschuldigung. Noch einmal, in mir selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt hätte. Aber in Jesus bin ich geliebter, als ich je gehofft habe. Ich möchte mal ein kleines Experiment machen. Wir werden jetzt mal diesen ganzen Saal aufteilen. Ihr seid mehr, ihr werdet dafür anfangen. Wir machen hier einen Schnitt, genau in der Mitte. Und diese Hälfte des Saales wird die erste Hälfte des Evangeliums, dieses Satzes einmal nachsprechen und dann ist die zweite Hälfte gefragt. Okay, in der Pasco war das noch spannend, hat man gesagt, ihr seid jetzt die Sünder und ihr seid die Geheiligten. Und oben auf der Empore, also ihr könnt es euch aussuchen, ihr habt die Freiheit. Premium-Sitzplätze, gell? Die erste Hälfte des Evangeliums, ich sag's noch einmal vor und dann zusammen. In mir selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt hätte. Und dann alle zusammen. Aber, und dann sind die Christen dran. In Jesus bin ich geliebter, als ich je gehofft habe. Okay? Wir versuchen das mal. Wir beginnen erstmal mit den armen Verlorenen. Also. Sprecht mit mir zusammen. In mir selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt hätte. Aber In Jesus bin ich geliebter, als ich je gehofft habe. Ja, das klang schon nicht schlecht, aber so erlöst hört ihr euch nicht an. Das muss ich ehrlicherweise mal sagen. Wir drehen den Spieß mal um. Wir drehen den Spieß mal um. Wir versuchen das noch einmal. Das Evangelium ist einfach und auf diesen einen Satz reduzierbar. Also, jetzt seid ihr diejenigen mit der Sünde und ihr die Erlösten. In mir selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt habe. Aber in Jesus bin ich geliebter, als ich ja, sehr gut, sehr gut. Okay, ich merke schon, das ist nicht so einfach. Mit Kindern, da wird es hier bestimmt extrem laut tönen. Das ist das Evangelium auf einen Punkt gebracht. In mir selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt habe. Aber in Jesus bin ich geliebter, als ich je gehofft habe. Das ist das Evangelium. Und das müssen Menschen wissen. Ich möchte diese Predigt abschließen mit drei kleinen Sachen, warum ich einen evangelistischen Lebensstil so genial finde. Das erste ist Abenteuer. Evangelistisch unterwegs zu sein, einen evangelistischen Lebensstil zu leben, bringt Abenteuer. Denn jede Situation kann plötzlich hinführen zum Glauben. Ich kann Menschen auf das Evangelium aufmerksam machen. Du willst Abenteuer erleben? Dann beginne evangelistisch unterwegs zu sein. Dann beginne diese Formel in die Tat umzusetzen. Jeder Besuch beim Friseur gewinnt an Spannung. Das glaubt man gar nicht. Man muss natürlich aufpassen mit einem Rasiermesser an den Halsschlagadern, was man wie wo sagt. Aber es wird extrem spannend. Jeder Besuch beim Migros, ins Geschäft zu gehen, egal wo man hingeht, es wird spannend. Jede Begegnung auf der Straße, im Zug, egal wo ich mich bewege, ich kann sagen, okay Herr, ich bin bereit, du sagst, ich bin Salz und Licht, hier bin ich, es darf losgehen, wem darf ich das Evangelium weitersagen? Wen kann ich aufmerksam machen? Wen kann ich durstig machen? Durch eine Aussage, es muss ja gar nicht viel sein. Hier haben wir eine geniale Chance, noch einmal uns zu bedienen bei diesen Türanhängern für die Evangelisation. Wir können salzig unterwegs sein und so einen Türanhänger nochmal nehmen. Vielleicht haben wir schon einen Flyer verteilt und dann gehen wir nochmal hin, hängen das an die Haustüre zum Beispiel, so ein Mehr-Leben-Türanhänger. Und dann, nach einem Tag, rufen wir nochmal an. Du hast gesehen, ich habe dir nochmal eine kleine Erinnerung an die Tür gehängt. Was hältst du davon? Kann ich mit dir rechnen? Oder was denkst du? Oder man kann so einen Türanhänger einfach auch als Flyer benutzen. Weil ich habe das Gefühl, die 5.000, die wir bestellt haben, die sind beinahe alle weg. Also davon gibt es jetzt nochmal 1.000. Und man kann kräftig einladen und die auch einfach als Flyer mitnehmen. Hier stehen alle Informationen drauf, die jemand braucht. Wenn ich niemanden habe, dem ich das weitergeben konnte bisher, dann lade ich dich ein zu beten. Dann lebe dein Salzigsein und dein Lichtsein in Form von Gebet aus. Und komm 6:45 am Donnerstag, am Freitag, am Samstag in den Gebetsraum oben. Es ist ganz frei, du kannst kommen und gehen, wann du möchtest. Es ist betreut und du kannst dort dein Salz- und Lichtsein voll ausleben. Das Zweite, was es bringt, wenn ich salzig und lichtmäßig unterwegs bin, das ist Erfüllung. Wenn man das tut, wozu man da ist, und Jesus sagt das ja, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, dann bin ich genau damit unterwegs, wozu ich berufen bin. Ich lebe voll im Willen Gottes. Ich werde ein tiefes Empfinden von Erfüllung erleben, wenn ich das tue. Und das Dritte ist geistliches Wachstum. Wer evangelistisch unterwegs ist, der wird erleben, dass er geistlich wächst. Warum? Wir haben ja gesagt, Liebe sucht danach, verstanden zu werden. Also werde ich in der Bibel forschen. Ich werde gucken, auf welche Art und Weise kann ich das Evangelium gut weitergeben. Jesus, bitte, ich habe da jemanden getroffen oder mein Arbeitskollege, ist so ein gutes Gespräch entstanden. Bitte hilf mir, das gut auszudrücken und ich gehe ins Gebet. Und all das sind Dinge, die mir helfen, geistlich zu wachsen. Ich werde beginnen, intensiver zu beten. Ich werde beginnen, konsequenter zu leben, weil ich weiß, dass Leute um mich herum mich beobachten. Sie haben Durst bekommen, sie fragen nach, wieso lebst du, wie du lebst? Und das alles wird mir helfen, geistlich zu wachsen. Ich lade uns ein, nicht Salz im Salzstreuer zu sein, denn das ist einfach nur eine Tischdeko. Das bringt nichts. Ich lade uns ein, salzig zu sein, als Salz und Licht unterwegs zu sein und so unserem Auftrag gerecht zu werden. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, was ist das für eine Zahl da die ganze Zeit im Hintergrund? Was hat es damit auf sich? Der hat da noch überhaupt nichts zugesagt. Ich möchte das Geheimnis lüften. Diese Zahl da im Hintergrund ist ein statistischer Wert, wie viele Menschen jetzt während der Predigt ohne Jesus gestorben sind. So viele Menschen, 2666 Menschen, sind jetzt, während wir darüber reden, wie man das Evangelium weitergibt, auf unserem Planeten ohne Jesus gestorben. Wenn ich mir diese Zahl vor Augen führe, dann sage ich mir, ich möchte heute damit beginnen, wenn ich es nicht schon lange tue. Ich möchte mich darum bemühen, hochgradig echt zu leben. Ich möchte dranbleiben an den Leuten in meiner Umgebung und ihnen unmittelbar nah sein und ihnen dienen. Ich möchte klar kommunizieren. Mein Leben soll klar und deutlich erhellen, wer Jesus ist, damit der maximale Effekt erzielt werden kann. Damit Menschen in Berührung kommen mit Jesus, damit diese Zahl kleiner wird. Bist du dabei? Lässt du dich einladen darauf? Ich möchte dich herausfordern, dass du das tust. Nicht nur heute, nicht nur in dieser Woche, jetzt als Vorbereitung zur Evangelisation, natürlich auch. Ist eine super Gelegenheit, klar zu kommunizieren, aber auch darüber hinaus ein Leben zu leben, das salzig ist und hell. Amen.